17. November, Jahr der Inkontinenz Unterwäsche. Während Don Gately's krankheitsbedingte Abwesenheit hat Jeanette F. 5 Nachtschichten in Folge absolviert und Traumschicht geschoben. Saß kurz nach 8.30 Uhr im Verwaltungsbüro, protokollierte die vergangene Nacht im Übergabebuch, suchte nach Synonymen für Langeweile, tauchte in regelmäßigen Abständen einen Finger in
den kochend heißen Kaffee, um wach zu bleiben, und lauschte den Toilettenspülungen in der Ferne, den zischenden Duschen, den Insassen, die verschlafen in Küche und Esszimmer herumklapperten, und all den anderen Morgengeräuschen, als urplötzlich jemand an den Haupteingang vom Haus klopfte, und dieser jemand musste ein Neuzugang oder ein Fremder sein, denn die Leute in der Selbsterfahrungsgemeinschaft vom Ennethaus wussten, dass der Haupteingang um 8 Uhr aufgeschlossen wurde und ab 8.01 Uhr für jedermann, mit Ausnahme der Hüter des Gesetzes, offen stand. Alle Insassen wussten dieser Tage, dass sie auf ein Klopfen an der Tür nicht zu reagieren hatten. Als erstes dachte Jeanette F. also, es wären wieder welche von diesen Polizisten.
Anmerkung 322. Jeanette F., deren allererste Stiefmutter bei der Polizei in Chelsea, Massachusetts gearbeitet hatte, war in frühester Kindheit darauf geeicht worden, Polizisten als Polizistin oder Strafverfolgungsbeamte zu bezeichnen. Denn die meisten Angehörigen vom BPD finden den Slangausdruck Ordnungshüter sarkastisch.
Die Anzüge und Krawatten trugen und weitere Insassen unter Eid über die Sache mit Lenz, Gately, den Kanadiern und der ganzen Scheiße aussagen lassen wollten. Jeanette holte daher das Klemmbrett mit den Namen aller Insassen hervor, die noch ungeklärte Rechtsprobleme hatten und nach oben außer Sicht verfrachtet werden mussten, bevor Polizisten ins Haus gelassen werden konnten. Ein paar Insassen von der Liste waren im Esszimmer bestens zu sehen, wo sie Frühstücksflocken aßen und rauchten. Jeanette hielt das Klemmbrett wie eine Art Autoritätsemblem, als sie ans Fenster neben der Haustür trat, um den Klopfenden in Augenschein zu nehmen und so weiter. Aber der Jugendliche vor der Tür war klarer Fall das, der war nie im Leben Polizist oder Gerichtsangestellter, und Jeanette öffnete die unverschlossene Tür, ließ ihn ein und erklärte ihm nicht erst groß, dass hier keiner klopfen müsse. Es war ein Mittelschichtjunge in Jeanettes Alter oder vielleicht etwas jünger, der in der morgendlichen Qualmwolke der Diele husten musste und sagte, er wolle unter vergleichsweise wenigen Augen mit jemandem sprechen, der hier so eine Art Autorität darstelle, sagte er. Dieser Jugendliche, der hatte diesen coolen Aluminiumglanz eines Mittelschichtjungen, war entweder komisch braun gebrannt oder hatte außer einem Sonnenbrand noch einen komischen Windbrand und außerdem die weißesten Nike-High-Tops, die Jeanette je gesehen hatte, und gebügelte Jeans, richtig so mit Bügelfalte vorn die Mitte runter, und eine komische, wollig-weiße Jacke mit ATE in Rot auf dem einen Ärmel und in Grau auf dem anderen, und angeklatschte dunkle Haare, die nass waren.
Aber vom Duschen, nicht von Gel, und außerdem halb gefroren die Haare von der frühmorgendlichen Kälte draußen. Und die standen vorne hoch, gerade und gefroren, was sein dunkles Gesicht kleiner machte. Seine Ohren waren von der Kälte gerötet. Jeanette taxierte ihn cool und popelte mit dem kleinen Finger im Ohr. Sie musterte das Gesicht des Jungen, als David Krone wie ein Krebs angekrabbelt kam, den jungen Kopf über ein paar Mal ansah, sich eilig umdrehte und die Treppe hochkrabbelte, wobei seine Stirn an jede Stufe bummerte. Es war nicht zu übersehen, dass der Junge kein Kumpel oder Freund irgendwelcher Insassen war, die er zur Arbeit mitnehmen wollte. So wie der dastand und aussah und redete und alles, strahlte er wartungsintensiven Unterhaltsaufwand aus. Privilegien und Schulen, wo keiner mit Waffen umlief, so ziemlich einen ganzen Planeten von Privilegien entfernt vom Planeten der Jeanette Marie Foltz aus South Chelsea und dann der Right Honorable Edmund F. Heaney Anstalt für nachweislich schwer erziehbare Mädchen unten in Brockton. Und in Pats Büro, dessen Tür sie nur anlehnte, setzte Jeanette die unauffällige, feindselige Miene auf, mit der sie Mittelschichtsjungen ohne Tats und mit allen Zähnen begegnete. Die sich außerhalb der NA null für sie interessierten und ihre fehlenden Schneidezähne und die Sicherheitsnadel in ihrer Nase für Zeichen hielten, dass sie was Besseres waren als sie und so irgendwie. Wie sich zeigte, hatte der Junge aber anscheinend nicht genug emotionalen Saft, um sich dafür zu interessieren, jemanden zu verurteilen oder eigentlich auch nur wahrzunehmen. Er sprach mit diesem plapprigen Speichelreichtum, den Jeanette nur zu gut kannte, weil den alle hatten, die Pfeifchen und oder Bon gerade erst weggelegt hatten. Die Haare des Jungen schmolzen in der Wärme von Pats Büro, tropften und legten sich wie ein aufgeschlitzter Reifen auf den Kopf, wodurch das Gesicht größer wurde. Er wirkte ein bisschen, wie hatte die vierte Miss Foltz das immer ausgedrückt, blass um die Nase. Er stand kerzengerade da, hatte die Hände hinter dem Rücken verschränkt und sagte, er wohnte hier in der Gegend und wäre schon seit einiger Zeit, sagen wir mal, neugierig drauf, vielleicht mal so bei einem anonymen Drogenleute-Treffen mitzumachen und so weiter, einfach um mal was zu machen. Genau derselbe umständliche Verleugnungsscheiß wie bei den Leuten ohne Zähne. Und er sagte, er wüsste bloß nicht, wo welche wären, also treffen jetzt oder wann, aber er hätte gewusst, dass das Annette House.
Anmerkung 323. Leute, die nicht zur Gemeinschaft von Bostons AA gehören, benutzen immer den bestimmten Artikel und reden von dem Annette House. Daran lässt sich immer erkennen, ob jemand neu ist oder nicht zur Gemeinschaft gehört.
In der
Nähe wäre, das direkt mit solchen anonymen Organisationen zu tun hätte, und er wollte bloß mal fragen, ob er hier vielleicht ein gültiges Treffenprogramm bekommen könnte oder leihen und kopieren und dann sofort per E-Mail oder Fax oder Post zurückschicken, was ihm halt lieber wäre. Er entschuldigte sich dafür, hier so reinzuplatzen und sagte, er wüsste bloß nicht, wer sonst ihm diesbezüglich weiterhelfen könnte. Von derselben Sorte wie Yule und Day und dieser Großkotz von würde glatt durch einen hindurchsehen, wenn man nicht wie ein scheiß Covergirl aussehe, Ken E. Beherrschte ungekürzte Division und konnte diesbezüglich sagen, hatte aber noch nie von den gelben Seiten gehört. Viel später konnte sich Jeanette F. im Lichte der späteren Ereignisse deutlich an den Anblick erinnern, wie die gefrorenen Haare des Jungen langsam getaut waren und sich gelegt hatten, wie er diesbezüglich gesagt hatte und wie ihm der eindeutig geruchsfreie Mittelschichtsspeichel fast über die Unterlippe geflossen wäre, als er krampfhaft versucht hatte, das Wort ohne Schlucken auszusprechen.